Willkommen, liebe Journalistinnen und Journalisten, zum heutigen Pressbriefing, in dem es um Lecanemab gehen soll und wie die Einführung dieses Medikaments in die medizinische Versorgung gelingen kann. Wie Sie sehen, sind wir heute noch nicht so voll besetzt. Das stimmt aber nicht ganz. Wir haben tatsächlich zwei Expertinnen hier auf dem Panel. Neben Herrn Berlet ist im Hintergrund auch noch Frau Bürger. Die wird aber heute nicht zu sehen zu sein, aber wird trotzdem für die Fragen zur Verfügung stehen. Und Herr Jessen verspätet sich leider. Und ich hoffe, dass er aber so schnell wie möglich diesem Pressbriefing beitreten wird, um auch noch weitere Fragen zu beantworten. Genau, es ist heute alles ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, wir kriegen das gut hin und werden trotzdem alle Ihre Fragen beantworten können. Genau, mein Name ist Annegret Burkhardt. Ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften hier im SMC. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie sich Fachleute, Arztpraxen, Ambulanzen darauf vorbereiten, womöglich in naher Zukunft Patientinnen und Patienten mit dem Alzheimer-Medikament Lecanemab zu behandeln oder eventuell auch bald noch mit weiteren Antikörpern, die gegen Alzheimer wirken sollen. Dabei handelt es sich also bei Lecanemab um einen monoklonalen Antikörper, der in klinischen Studien eine Wirksamkeit gezeigt hat, indem er Amyloid-Beta-Plaques verringert und die kognitive Einschränkung der Patienten verzögert wurde. In den USA hat der Antikörper bereits eine Zulassung erhalten und seit heute tagt auch das Komitee für Humanarzneimittel der EMA und berät morgen um 14 Uhr zunächst über eine mögliche Zulassungsempfehlung dieses Medikaments. Inwiefern bei einer Zulassung Lecanemab und eventuell irgendwann auch noch andere Antikörper in die medizinische Versorgung integriert werden können, darüber wollen wir jetzt sprechen, denn da sind noch einige Fragen zu klären. Und diese Fragen wollten wir heute klären, unter anderem mit Herrn Professor Peter Berlet, den Sie hier sehen. Er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und übernimmt dem auch die Rolle für niedergelassene Neurologen und neurologische Ambulanzen. Und im Hintergrund nicht zu sehen, aber zu hören und anwesend, Frau Dr. Katharina Bürger. Sie leitet die Gedächtnisambulanz in München an der Ludwig-Maximilians-Universität. Bevor ich loslege, möchte ich Sie nochmal darauf hinweisen, dass Sie wie gewohnt Ihre Fragen im Frage- und Antwort-Tool stellen können. Können Sie auch direkt schon mit loslegen, falls Sie welche mitgebracht haben. Und meine Kollegin reicht die mir dann hier rein und ich werde sie an die Expertin weitergeben. Genau, und jetzt beginne ich aber mal mit einer Eingangsfrage. Da würde ich gern mit Ihnen anfangen, Frau Bürger. Und zwar, die absolute Wirksamkeit von Lecanemab ist ja noch nicht so hoch und die Patienten können durch den Antikörper auch nicht geheilt werden, sondern der Krankheitsverlauf wird verlangsamt. Allerdings besteht durch diesen Antikörper, wenn man den bekommt, auch eine relativ hohe Gefahr für ernste Nebenwirkungen. Wenn er jetzt zugelassen wird von der EMA, würden Sie den Antikörper bei Ihnen in der Gedächtnisambulanz einsetzen? Und wenn ja, bei wem?
Also zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung hier zu dem Pressegespräch und auf Ihre Frage ein ganz eindeutiges Ja. Natürlich würden wir den Wirkstoff einsetzen. Wir haben an den klinischen Studien für diese Antikörper schon seit Jahren teilgenommen und blicken da jetzt natürlich auf keine riesigen Fallzahlen zurück. Ist ganz klar, im Rahmen klinischer Studien hat man 20, 30 Patienten vielleicht, die man da in einer Studie behandelt. Aber wir konnten Erfahrungen sammeln und wissen deswegen um die, sagen wir mal, vielleicht auch Schwierigkeiten, Herausforderungen der Therapie. Und wir kennen jetzt auch die Studienergebnisse. Sie haben das gerade schon kurz angesprochen. Wir müssen uns ja vor Augen halten, dass wir bisher keine Präparate haben, die die Alzheimer-Krankheit tatsächlich in irgendeiner Art und Weise kausal beeinflussen. Deswegen ist das jetzt tatsächlich ein Meilenstein mit diesen neuen Präparaten, die auch eine klinische Wirksamkeit gezeigt haben. Und wir haben ja eine vergleichbare Situation in vielen Bereichen der Medizin, dass wir Krankheiten behandeln, aber nicht heilen können. Und da ist jetzt mir wichtig, wir kommen natürlich auch gleich zu den Abers und den Einschränkungen, aber mir ist es immer wichtig zu sagen, ich möchte gerne, dass unsere Alzheimer-Patienten, dass da mit demselben Maß gemessen wird wie auch in anderen Fachbereichen, wo man dann vielleicht doch auch kritisch fragen muss, wie ist da genau der Risiko und der Nutzen von so einer Therapie? Und ich glaube, dass das auch die Hauptpunkte sind, bei denen heute, wo es dann eben bei der EMA drum gehen wird, wie ist denn nun genau Risiko und Nutzen dieser Substanzen zu bewerten? Dass es einen Nutzen hat für die Patienten über diese große Phase-3-Studie, 18 Monate, wo man dann letztlich ausrechnen kann, dass es eine Verzögerung von 6 Monaten bringt. Das ist ein Effekt und das ist also tatsächlich auch ja wirklich aufregend für uns im Alzheimer-Feld. Es ist ein erster Schritt und es müssen weitere folgen. Das ist ganz klar.
Gut, vielen Dank schon mal für die Einleitung, Herr Berlet. Wie sieht das dann in den neurologischen Praxen aus? Sollten und können die Antikörper dort auch zum Einsatz kommen?
Ja, ich denke schon, dass sie dort auch zum Einsatz kommen könnten. Es gibt aber halt eine ganze Reihe von Dingen, die vorab geklärt werden müssen. Das eine, und das finde ich sehr wichtig, und deswegen bin ich auch dankbar, vielen Dank für die Einladung hier zu diesem Pressebriefing. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in die Öffentlichkeit zu tragen, dass die monoklonalen Antikörper in der Alzheimer-Therapie eingesetzt werden müssen in einem sehr, sehr frühen Stadium. Das Problem ist nämlich, dass ganz viele Betroffene, bei denen die Alzheimer-Diagnose schon steht, also schon eine Demenz vom Alzheimer-Typ vorliegt, natürlich jetzt Hoffnungen in diese Antikörper setzen. Aber für diese Menschen leider kommt dieser Antikörper ja gar nicht in Frage. Das heißt, wir haben die Aufgabe, die Patienten mit einem sogenannten mild cognitive impairment, also mit einem ganz frühen Stadium der beginnenden Alzheimer-Demenz zu identifizieren. Und wenn Personen eine leichte kognitive Störung haben, heißt das noch nicht, dass sie Alzheimer haben. Das heißt, wir müssen in der Praxis, in der Klinik Untersuchungen durchführen, die belegen, dass wirklich eine Demenz vom Alzheimer-Typ den Gedächtnisstörungen zugrunde liegt. Und das ist nicht ganz unproblematisch, weil wir brauchen den Nachweis der Amyloid-Pathologie in der Bildgebung oder aber im Nervenwasser. Und weder die Bildgebung noch die Nervenwasseruntersuchung in der Praxis wird derzeit angemessen vergütet. Das heißt, es müssen Infrastrukturen in den neurologischen Praxen geschaffen werden. Und dasselbe gilt nicht nur für die frühe Diagnostik, die ist ja, die steht, das muss man ja voranstellen, sondern es gilt auch für die Durchführung der Therapien. Das heißt, man braucht tatsächlich Räumlichkeiten, Infusionsliegen, die Personen, die das kriegen, müssen überwacht werden. Man braucht speziell geschultes Personal. Das alles sind Ressourcen, die irgendwo auch vergütet werden müssen. Und bislang haben wir keine Vergütung dafür. Das heißt, wir werden darüber mit den Kostenträgern diskutieren müssen, wie das realisierbar ist tatsächlich. Denn keine Frage ist, es werden sehr, sehr viele Personen kommen, die von uns diese Abklärung wünschen, um dann identifizieren zu können, ob sie für die Therapie in Frage kommen. Und bislang ist das eben nicht genügend abgebildet.
Ja, Frau Bürger, gerne auch dazu.
Ja, ich bin Herrn Professor Berlitz sehr dankbar, dass er diese Gesichtspunkte aufbringt, weil genau das auch die Punkte sind, die uns natürlich umtreiben. Also ich habe Ihre Frage vorhin mit einem eindeutigen Ja beantwortet, was die Sache anbelangt. Also inhaltlich ist es gar keine Frage, dass wir uns freuen, dass es diese Therapien gibt. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ausgewogen berichtet wird darüber. Deswegen bin ich auch froh, dass wir das heute so auch die Zeit haben, das differenziert darzustellen. Es werden sehr viele Menschen kommen, die die Therapie haben möchten, aber nur ein geringer Teil davon wird tatsächlich für die Therapie in Frage kommen, weil es gilt auch eine ganze Reihe von Nebenwirkungen bzw. Kontraindikationen zu beachten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und wie Professor Berlitz schon sagt, es ist nur ein kleines Zeitfenster der Erkrankung. Und aus der Gedächtnisambulanz wissen wir, dass viele Menschen kommen, die entweder noch gar keine Symptome haben, die sagen, ja, vielleicht habe ich ja die Erkrankung schon im Gehirn und ich möchte deswegen interessiere ich mich für eine Therapie. Die kommen dafür nicht in Frage, weil man muss bereits Symptome haben, eben diese leichte kognitive Störung oder die leichte Alzheimer-Demenz. Oder die Patienten, und das wird der Großteil sein, sind einfach schon zu krank dafür. Und deswegen können sie es dann nicht mehr haben. Und deswegen ist eben die ausgewogene Berichterstattung so wichtig, um da nicht falsche Hoffnungen zu wecken. Und wir haben jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass wir also dann häufig Hoffnungen enttäuschen müssen. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig rangehen, eben auch gerade die Presse und was da gebracht wird. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ja, es kommen tatsächlich auch schon die ersten Fragen und auch Nachfragen genau zu diesem Diagnostikthema. Hier fragt ein Kollege, wer Lecanemab haben will, muss eine Alzheimer-Pathologie nachweisen, eine Liquorpunktion, also die Entnahme des Nervenwassers und die Untersuchung dessen, sind jedoch bei sehr frühem Alzheimer noch unüblich. Lässt sich das überhaupt in der Versorgung abbilden?
Ja, ich kann da gern was zu sagen. Also es ist so, dass tatsächlich derzeit wir noch darauf angewiesen sind, dass wir die Nervenwasseruntersuchung machen. Es wird ja zurzeit daran gearbeitet, dass es auch Bluttests geben wird, und das wird wahrscheinlich auch kommen, wo man die Beta-Amyloid-Pathologie nachweisen kann. Bislang ist das noch nicht validiert. Das heißt, wir brauchen noch die Nervenwasseruntersuchung. Seit etwa einem Jahr ist es von den Kostenträgern so, dass die stationäre Aufnahme zur Durchführung einer Nervenwasserentnahme nicht mehr vergütet wird. Also ein stationärer Aufenthalt in der Klinik wird nicht vergütet, wenn er nur erfolgt, um das Nervenwasser zu entnehmen. Das heißt, damit sollte das ambulant erfolgen, in der neurologischen Praxis oder in der Klinik, in einer Gedächtnisambulanz beispielsweise. Dann muss aber auch der Liquor zügig in ein entsprechendes Labor, was diese Amyloid- und Tau-Pathologie nachweisen kann, transportiert werden. Das heißt, es ist ein erheblicher logistischer Aufwand. Und das, was ich eben schon gesagt habe, dass das bislang nicht angemessen vergütet wird in der Praxis, trifft genau auch für die Nervenwasserentnahme zu. Das heißt, hier sind wir im Gespräch und haben gerade jetzt auch entsprechende Anträge gestellt, dass wir hier darum bitten, dass eben im Interesse aller Betroffenen, die für eine solche Antikörpertherapie in Frage kommen, eine entsprechende strukturelle Veränderung in den Praxen, in den Ambulanzen der Kliniken finanziert wird, um die Frühdiagnostik durchführen zu können.
Ja. Sagen Sie
Ich
überhaupt
kann dann
so?
da vielleicht noch ganz kurz ergänzen, dass wir von unserem Klinikum aus da auch mit den Kostenträgern versucht haben, in Gespräche zu kommen. Die sind jetzt da nicht abgeneigt, aber sie haben natürlich gesagt, jetzt muss es erstmal zugelassen werden, bevor wir über Finanzierung mit euch reden. Das heißt, dann muss man tatsächlich jetzt erstmal abwarten und kann, weil Ihnen ging es ja um die Vorbereitung. Im Moment kann man da gar nicht so viel vorbereiten, weil wir nicht wissen, wie das dann kostentechnisch tatsächlich aussieht. Und ich möchte nochmal in diese Kerbe hauen, dass also die Diagnostik, wenn man das mit allem drum und dran, gerade in diesen frühen Krankheitsstadien durchführt, wenn man das zusammenrechnet, da kommt man für die Diagnostik auf eine vierstellige Summe. Und da kann der Niedergelassene nur abwinken, wenn er sowas hört. Also das ist Sie können ja das ist vollkommen unrealistisch. Und auch wenn man dann an die Therapie an sich denkt, die Patienten müssen ja für diese Therapie alle 2 Wochen in das Zentrum kommen, in die Praxis, in die Klinik, um die Infusion zu erhalten. Und es müssen regelmäßig eben auch gerade sicherheitsrelevante Untersuchungen gemacht werden. Und da kommt man pro Quartal auch auf vierstellige Behandlungssummen, abgesehen von den Kosten für das Medikament. Also das sind praktische Probleme, die zu klären sind, schlicht und einfach.
Herr Berlet, wollen Sie dazu darauf noch eingehen, aus neurologischer, also aus Ihrer Praxissicht?
Ja, also das ist ja, da hat Frau Börger völlig recht, das ist unser Problem. Wir brauchen tatsächlich für die frühe Diagnose und für die Therapie Überwachung, brauchen wir ganz bestimmte Strukturen. Wir können die schaffen, aber das muss dann angemessen vergütet werden, das ist ganz klar. Also wenn ich in der Praxis nur ein Zehntel dessen bekomme, als niedergelassener Neurologe von dem, was es kostet, wird jeder vernünftige Mensch sagen, das geht nicht, das kann man so nicht leisten. Das heißt, wir sind in der Lage, diese Strukturen zu schaffen, aber wir brauchen natürlich eine entsprechende Unterstützung durch die Gesundheitspolitik, durch die Kostenträger. Und wir können im Moment ja gar nichts anderes machen, als dass wir das entsprechend beantragt haben und auch die Öffentlichkeit auf dieses Problem aufmerksam machen und hoffen, dass dann natürlich auch unser Bundesgesundheitsminister auch in diesem Punkt zügig dann reagiert.
Können Sie dann abschätzen, wie hoch der Anteil ist der Patienten, die tatsächlich wirklich in Frage kommen, so von allen? Wie viel Prozentteil sind das? Kann man das sagen?
Das ist nicht so ganz einfach zu sagen. Die Zahl ist sehr hoch, aber von denen, die sich in die Diagnostik begeben um dann möglicherweise identifiziert zu werden für die Therapie, wird es wahrscheinlich nur ein geringer Prozentsatz sein. Ich weiß nicht, ob Frau Bürger aus der Praxis in der Gedächtnisambulanz dazu konkrete Zahlen hat, aber die Zahl der Personen, die untersucht werden müssen, ist hoch. Und von denen wird aber nur ein kleiner Prozentsatz wirklich für die Therapie in Frage kommen.
Ja, diese Zahlen auszurechnen ist extrem schwierig. Da wäre jetzt tatsächlich der Herr Jessen Profi dafür, der noch irgendwo im Verkehr steckt. Also es gibt da unterschiedliche Zahlen. Ich habe die valideste Zahl, die ich mal gehört habe, zu 20.000 Patienten in Deutschland. Herr Berlet, ich weiß nicht, ob das völlig neben dem liegt, was Sie im Kopf haben. Auf alle Fälle selbst, also allein die zu versorgen, wird schwierig. Wir haben eine Zahl, die ich kenne, ist, dass wir mal hier ausgerechnet haben bei dem Aufwand, dass das bedeutet, und wir haben ja dann auch noch andere Dinge zu tun, als Infusionen zu verabreichen, gibt ja andere Patienten auch noch. Wir hätten hier 4 Infusionsplätze und wir könnten 60 Patienten hier unter Berücksichtigung, wie häufig die kommen müssen und so weiter, könnten 60 Patienten hier behandeln. Ja, und jetzt sind diese Therapieplätze dann aber auch voll. Also diese Therapie ist ja kein Ende definiert. Das heißt, was ist dann mit welchen, die nachkommen? Also von daher, die Dimension ist schon riesig, was jetzt die Therapie anbelangt. Aber wie Professor Berlitz sagt, es werden ja wahrscheinlich 10-mal so viele sein, die eine Diagnose wünschen. Also so etwa könnte das Verhältnis sein, einer aus 10.
Ja, und 20.000 ist, glaube ich, eine vorsichtige Schätzung. Also die Zahl, die ist das, ich würde sagen, 20.000 sind das Minimum und das ist schon viel in Deutschland.
Genau, und wie, genau, also das wirkt ja nur bei sehr frühem Alter. Wie kann wirklich sichergestellt, dass wirklich nur die richtigen Patienten diagnostiziert werden? Also, dass kein jemand mit einer anderen Form der Demenz da wirklich ausgeschlossen wird, um nicht am Ende ein Medikament zu erhalten, was dann doch auch ein hohes Risiko für Nebenwirkungen hat.
Also wir brauchen die neurologische und die psychiatrische Untersuchung der Patienten. Das machen die Ärztin, der Arzt. Dann brauchen wir die Nervenwasseruntersuchung, um zu belegen, dass es wirklich eine Beta-Amyloid-Pathologie gibt. Wir brauchen eine zerebrale Bildgebung. Minimum ist die Kernspintomographie, auch wegen der möglichen Nebenwirkungen der Medikation. In Einzelfällen wird es sogar erforderlich sein, ein sogenanntes Amyloid-PET zu machen, also eine Hirnstoffwechseluntersuchung, um in der Bildgebung die Amyloid-Pathologie nachzuweisen. Das ist sehr aufwendig, sehr kostspielig und auch nur an wenigen Zentren möglich. Diese ganzen Dinge brauchen wir, um eindeutig zu identifizieren, wer in Frage kommt. Nun muss man natürlich dazu sagen, dass Patienten, die bereits eine manifeste Alzheimer-Demenz haben, die wird man vorab, das klingt jetzt ein bisschen unnett, aussortieren können. Bei denen muss man also nicht diese ganze aufwendige bildgebende Diagnostik machen, weil da schon klar ist, dass die für eine Therapie leider nicht mehr in Frage kommen, weil sie schon zu fortgeschritten sind, also schon zu krank sind. Aber alle, die mit leichten Gedächtnisstörungen kommen, für alle diese Personen brauchen wir diese aufwendige Diagnostik.
Hier kam noch eine Frage von einem Kollegen, der fragt, kann man anschaulich beschreiben, wie sich eine leichte kognitive Störung im Alltag äußert?
Naja, das ist ein recht unspezifischer Begriff, die leichte kognitive Störung. Und was wir primär meinen, ist die leichte Gedächtnisstörung. Weil eine leichte kognitive Störung wäre ja auch denkbar, dass jemand eine Aufmerksamkeitsstörung hat oder ein Sprachproblem, also eben eine Aphasie oder eine räumliche Orientierungsstörung. Also Kognition umfasst ja viele Bereiche der Hirnleistung. Und wir sprechen von der frühen Alzheimer-Krankheit. Und die Alzheimer-Krankheit manifestiert sich halt primär in den meisten Fällen mit Gedächtnisstörungen, weil die Bereiche des Gehirns primär betroffen sind, wo unser Gedächtnis repräsentiert ist. Es gibt aber auch andere atypische Formen der Alzheimer-Krankheit, gerade bei jungen Patienten, also unter 60 oder um die 60, die eben auch mal atypisch beginnen können, eben zum Beispiel vor allem mit räumlichen Orientierungsstörungen oder mit Sprachstörungen, mit apraktischen Störungen. Also von daher, im Alltag ist es tatsächlich jetzt mal so allgemein gesprochen die leichte Gedächtnisstörung, die sich manifestiert. Da schließt sich dann natürlich immer die Frage an, ja, im Alter wird man ja sowieso vergesslich. Also was ist denn dann, wann soll denn jemand in eine Gedächtnisambulanz kommen? Und da, das ist genau die Schwierigkeit, die wir gerade auch schon angesprochen haben, dass natürlich viele Menschen sich Sorgen machen werden und sagen, oh je, jetzt habe ich dies und jenes vergessen, habe ich denn jetzt schon Alzheimer? Ja, und da gibt es nun keine, aus meiner Erfahrung, keine allgemeine Regel, wo man sagen kann, das ist jetzt ein eindeutiges Symptom. Wichtig ist immer der Vergleich zu früher, dass man also den Vergleich zieht, was konnte eine Person früher, wie hat sie es im Vergleich zu früher geändert? Und auch ein sehr wichtiger Punkt, fällt das denn vertrauten Menschen auf? Also häufig ist es so, dass auch bei einer leichten kognitiven Störung die Gedächtnisstörung zwar jetzt den Alltag nicht wesentlich beeinträchtigt, aber doch beeinflusst. Und das sind alles nur Allgemeinplätze, ist mir klar. Wenn sich jemand tatsächlich Sorgen macht, dann wird man nicht umhinkommen, als tatsächlich mal einen etwa einstündigen standardisierten Gedächtnistest zu machen, wie ihn eben spezialisierte Neurologen, Ambulanzen, Gedächtnisambulanzen vorhalten.
Ich möchte noch mal ein bisschen genauer noch mal zur Diagnostik zurückkommen.
Frau
Nee.
Burk hat ihre
Die.
Stimme ist relativ verzerrt.
Wirklich?
Ja.
Jetzt wird's besser?
Ja. Okay, ich versuche etwas langsamer zu sprechen. Vielleicht hilft das. Zur frühen Diagnostik. Ich wollte noch mal genauer nachfragen. In welcher Reihenfolge wird das durchgeführt? Eine Legor, also eine Nervenwasserentnahme, einen PET-Scan? Was kommt zuerst? Was kommt danach? Und genau, dann habe ich noch eine Anschlussfrage gleich.
Ja, also von der Reihenfolge her würde man auf jeden Fall immer zuerst die neurologische und psychiatrische Untersuchung durchführen. Man würde eine neuropsychologische Testung als zweiten Schritt machen, weil dadurch eben ein Teil der möglicherweise Betroffenen schon aussortiert werden kann. Dann erfolgt meist die Bildgebung, sprich das MRT vom Kopf und dann die Nervenwasserentnahme. In der Reihenfolge würden wir das empfehlen.
Das möchte ich auch noch mal unterstreichen. Entschuldigen Sie, wenn ich da noch mal nachhake, jetzt gerade für die Berichterstattung. Ich hatte im Moment wieder einen Patienten, der zu mir kam und gesagt hat, ja, jetzt machen Sie doch mal ein MRT und so ein Amyloid-PET. Also es fehlt, oder sagen wir mal, wir müssen unbedingt das Verständnis erwecken bei den Lesern dafür, dass es eine ärztliche Diagnose ist. Also ein Arzt muss einen Patienten schlicht und einfach untersuchen. Und die Indikation für so aufwendige Verfahren wie MRT und Amyloid-PET oder Lumbalpunktion, das kann nicht nach Wunsch des Patienten erfolgen, sondern das muss einen ärztlichen Grund dafür geben. Das ist ganz wichtig.
Ja, und insbesondere die Lumbalpunktion ist ja ein invasives Verfahren, ne? Das hat auch zwar selten, aber kann Nebenwirkungen haben. Also das muss schon klar ärztlich indiziert sein.
Unbedingt.
Können Sie schon was dazu sagen, wie lange eine Therapie dann dauern wird? Also hat man da schon eine Vorstellung, ob das so lange durchgeführt wird, bis eine Amyloid-Negativität vorliegt oder bis die zur Krankheitsprogression oder wie ist da, gibt es da schon ein Ziel?
Da kann man Unterschiedliches dazu sagen. Wollen Sie, soll ich?
Ja, machen Sie mal.
Okay. Okay, also da gibt es jetzt unterschiedliche Studiendaten und bei Lecanemab ist es so, dass sich darüber von Seiten der Studiendesigns keiner Gedanken gemacht hat, sondern das wird halt gegeben und natürlich hat man bildgebende Verfahren eingesetzt und hat dann gerade in der Amyloid-PET nachgewiesen, wie das also wirklich eindrücklich das Amyloid da auch reduziert wurde. Bei der nachfolgenden Studie mit dem anderen Antikörper, den Sie gerade schon angesprochen haben, das Donanemab, da hat man sich dankenswerterweise vorher darüber Gedanken gemacht, ja, was ist denn dann, wenn das Amyloid aus dem Hirn entfernt ist? Wann definieren wir Amyloidfreiheit und was tun wir dann? Und dieses Studiendesign ist also, finde ich, überzeugend. Man hat dann tatsächlich das Präparat abgesetzt unterhalb einer bestimmten Schwelle. hat die Patienten auf Placebo umgestellt und hat eben gefunden, dass dann nicht das Amyloid einfach Knallauffall wiederkommt, sondern es wird wahrscheinlich über mehrere Jahre dauern, bis das dann wieder akkumuliert. Da gibt es viele, viele offene Fragen, die zu klären sind. Das ist auch sehr, sehr interessant, was da an Studien weiterkommt. Wir sind also, was jetzt das Lecanemab anbelangt, also für mich ist das eine verzwickte Situation. Interessiert mich, wie Sie das sehen, Herr Professor Berlet. Wir wissen einerseits, dass es natürlich irgendwie Sinn macht, wenn das Amyloid, also das Target der Therapie nicht mehr da ist, dass man es absetzt. Es ist aber, wird wahrscheinlich in der Zulassung so nicht formuliert sein.
Ja,
Tja.
ich fürchte auch, dass da keine Form, dass das nicht festgelegt sein wird und dass dann das große Problem sein wird, dass die Ärztinnen und Ärzte entscheiden müssen, ob und wann sie absetzen. Wir haben ja gar keine Informationen darüber, was über die Studiendauer im Rahmen der Zulassungsstudien hinaus die Substanz tatsächlich kann. Also es ist ein Problem, was wir gemeinsam lösen müssen.
Ja, sehe ich auch so.
Eine weitere Frage ist, mit welchen Kosten für das eigentliche Medikament zu rechnen ist. Frau Bürger, ich weiß da, wir hatten darüber schon gesprochen. Sie
Also
haben da Zahlen.
in USA kostet es knapp 30.000 im Jahr Dollar.
Gut.
Reine Behandlungskosten, das möchte ich nochmal hinzufügen. Da ist noch keine pflegerische und ärztliche Leistung dabei. Und der Patient ist ja, wie gesagt, alle 14 Tage bei seinem Arzt im Zentrum, ist da mehrere Stunden betreut, muss nachbeobachtet werden. Besteht natürlich gerade bei diesen Patienten auch immer ein hoher Gesprächs- und Betreuungsbedarf. Also diese 26.000, 27.000 ist nur das reine Präparat.
Und es kommt hinzu die Bildgebung, die wir im Verlauf auch noch wiederholt machen müssen. Im ersten Jahr viermal Kernspintomographie und so weiter. Also Kosten, die drumherum sind, sind erheblich, sodass zu den vermutlich, das wird ja in einer ähnlichen Größenordnung in Europa liegen, 30.000 Euro im Jahr, kommen eben die Kosten für die ganzen Untersuchungen und Überwachungsmaßnahmen drumherum.
Genau, da fragt ein Journalist mich auch kritisch nach, bei den hohen Kosten und den nicht so riesigen Nutzen, wer will das einst ernsthaft in die medizinische Praxis einführen, ist meine Frage. Wollen Sie sich dazu äußern?
Naja, es ist halt die erste wirklich kausale Therapie bei der Alzheimer-Demenz, wo also wirklich an der Pathologie, die dem Krankheitsbild zugrunde liegt, etwas modifiziert wird. Ich kann die Frage verstehen. Wir müssen uns das als Gesellschaft fragen, ob wir uns das leisten können. Auf der anderen Seite, wenn wir gucken, was beispielsweise eingesetzt wird, als Neurologe kenne ich halt die Hirntumoren ganz gut. Da gibt es das Glioblastom, der häufigste bösartige Hirntumor. Und wir haben da immer wieder kleine, wirklich kleine Schritte der Verbesserung, wo die Überlebenszeit um wenige Monate verlängert wird, auch mit erheblichen Kosten. Und selbstverständlich wenden wir das im Interesse der Betroffenen an und setzen es um. Und ich glaube schon, dass wir das den Betroffenen nicht vorenthalten können. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist es, ich kann es nur noch mal wiederholen, sehr, sehr gewissenhaft wirklich die Menschen zu identifizieren, die wirklich davon profitieren können und die nicht durch diese Behandlung gefährdet werden. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, aber Frau Bürger, möchten Sie zu der Frage noch was hinzufügen?
Nee, ich sehe das genauso.
Gut, dann würde ich mich auch zu den Nebenwirkungen können. Eine Frage lautet mich auch, welche Nebenwirkungen sind wie häufig?
Ja, also beschrieben werden ja diese Nebenwirkungen, die man in der Kernspintomographie sehen kann. Und wie, das haben wir jetzt ja schon besprochen, da es eben hier kausal gegen die Amyloidpathologie geht und diese Amyloidablagerungen ja im Gewebe und auch in den Gefäßwänden sind, kann der Angriff gegen das Beta-Amyloid zur Ödembildung im Gehirn führen. Und solche Ödembildungen, von denen der Betroffene, der die Therapie erhält, gar nichts merken muss, treten immerhin auf nach der Studienlage bei jedem Vierten, bei 25%. Wie gesagt, die Mehrzahl der Betroffenen merkt davon nichts, aber man sieht es in der Kernspintomographie. Und dann kann es auch zu sogenannten Mikroblitz kommen, also zu kleineren Blutungen, Blutaustritten. Das ist schon etwas gefährlicher, weil das Risiko beinhaltet, dass es auch mal zu größeren Blutungen kommen kann unter der Therapie. Und die können natürlich unter dem Bild des Schlaganfalls zu neurologischen Ausfallserscheinungen führen. Und unsere Aufgabe ist es, möglichst früh zu identifizieren, welche Personen ein erhöhtes Blutungsrisiko haben. Und diese sollten nach meinem Verständnis oder nach unserem Verständnis in der Neurologie diese Therapie auch nicht erhalten, weil man muss so eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen. Wir haben ja gesagt, mit diesen Antikörpern kann der Krankheitsverlauf verlangsamt werden. Es ist ja keine Heilung. Das heißt, man wird von daher sehr gut abwägen müssen. Und wenn ein erhöhtes Blutungsrisiko besteht, sollten Betroffene diese Substanz nicht bekommen.
Ja, und wenn Sie die Therapie erhalten, wie sehen dann die Untersuchungen aus, um halt mögliche, also auftretende ARIAs oder also Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen? Wie wird das dann ablaufen?
Also das Erste, was wir machen, ist, wir machen eine Kernspintomographie mit sogenannten helminsensitiven Sequenzen. Man muss also tatsächlich in der MRT spezielle Sequenzen anwenden, um festzustellen, bevor überhaupt die Therapie be begonnen wird, ob betroffene Personen bereits eine zerebrale Mikroangiopathie haben, also eine Schädigung der kleinen Hirngefäße und womöglich schon kleinere Blutungen oder Eisenablagerungen im Gehirn, die darauf hinweisen, dass schon mal kleinere Blutungen stattgehabt haben. Solche Personen würden wir eher auch ausschließen von der Therapie. Und genau diese MRT-Untersuchung macht man am Anfang alle Vierteljahr. Das heißt, im ersten Jahr auf jeden Fall vierteljährlich. Danach kann man dann die Abstände etwas verlängern, um einfach zu schauen, ob jetzt unter der Therapie Ödeme oder zusätzliche Blutungen auftreten, damit man dann darauf reagieren kann.
Darf ich da vielleicht noch hinzufügen, dass diese Nebenwirkungen, diese sogenannten ARIAs, weil die eben als Bildphänomen beschrieben sind, die können sich mit milden, also zunächst milden Symptomen manifestieren. Das heißt, man muss den Patienten schon auch klinisch ja beobachten. Also es kann eine Verwirrtheit sein, das können Sehstörungen sein, Kopfschmerzen. Können auch epileptische Anfälle sein. Also ein Schlaganfall ist dann schon so Worst Case. Aber es wäre natürlich wichtig, dass wenn Patienten Symptome entwickeln, dass man das auch relativ früh mitbekommt. Das heißt, es ist, dafür gibt es tatsächlich auch noch keine Lösung, aber nach meinem Dafürhalten, muss der Patient irgendwie sozial eingebettet sein, damit dann mögliche Nebenwirkungen, wenn sie sich eben leichtgradig manifestieren, auch, ja, dass das jemand mitbekommt, schlicht und einfach. Außerdem ist es ja wichtig, dass die sicherheitsrelevanten Untersuchungen auch wahrgenommen werden und dass jetzt, auch die Begleitmedikation, was der Patient sonst noch einnimmt, dass auch da Ordnung herrscht, sagen wir mal. Also Patienten, die eine Blutverdünnung nehmen, also niedrig dosiert ASS ist kein Problem, aber die eben zum Beispiel wegen eines Vorhofflimmerns antikoaguliert sind, da ist die Therapie sehr kritisch zu sehen und würde ich zumindest anfangs würde ich solchen Patienten solche Präparate überhaupt nicht geben. Wenn jetzt wer weiß, was passiert? Der Patient geht irgendwo hin, kriegt so ein Präparat und wir kriegen das nicht mit als Behandler. Dann wäre das unter Umständen fatal. Also es muss einen Patientenausweis geben. Es muss irgendwie sichergestellt sein, dass die Information einerseits, was hat er für Medikamente und was bekommt er von uns, dass das auch andere Behandler mitbekommen. Und die Disziplin bei Patienten ist dann nicht immer so hoch. Das heißt, ich muss auch Patienten haben, die da also wirklich eine hervorragende Compliance haben für so eine Therapie.
Ja, ich kann ja jetzt, also die Angehörigen sind da ganz wichtig und das zeigt auch nochmal, dass wenn die Betroffenen zu ihren Infusionen alle 2 Wochen in die Praxis, in die Klinik kommen, dass sie natürlich auch befragt werden müssen und untersucht werden müssen, um eben so kleine klinische Zeichen als Hinweis auf Ödembildung oder Mikrobliz, damit die auch tatsächlich erkannt werden können und darauf reagiert werden kann. Und es gibt noch ein ganz anderes Problem, da haben wir noch gar keine richtige Lösung für. Das darf man aber nicht vernachlässigen. Das ist eine Altersgruppe von Betroffenen, die hier in Frage kommt für diese Lecanemab oder Antikörpertherapie gegen Alzheimer, bei denen das Risiko des Neuauftretens, das hat Frau Böger eben schon angesprochen, eines Vorhofflimmerns, einer absoluten Arrhythmie bei Vorhofflimmern, ist ja eine der häufigsten Schlaganfallursachen überhaupt. Und mit zunehmendem Alter tritt das eben häufiger auf. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass etwa 10%, wahrscheinlich ist die Zahl eher höher, aller Personen, die in Frage kommen für die Antikörpertherapie, im Laufe der Therapie eine solche absolute Arrhythmie bei Vorflimmern entwickeln. Und dann ist ja die Frage, was macht man jetzt? Gibt man denen weiter das Lecanemab und verzichtet auf eine Antikoagulation, die ja indiziert ist in dem Moment, wo das Vorflimmern nachgewiesen ist? Oder antikoaguliert man und setzt das Lecanemab ab? Wir würden aus neurologischer Sicht sagen, im Grunde muss man Lecanemab absetzen und stattdessen antikoagulieren, weil das Schlaganfallrisiko um das Siebenfache erhöht ist. Natürlich ein Schlaganfall zu einer bleibenden Behinderung führt, wenn man den nicht verhindert. Also das ist eine schwierige Frage, ist auch eine ethische Frage und die ist bislang nicht gelöst. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir dieses Problem haben.
Ja, vielen Dank. Jetzt begrüße ich erstmal Herrn Jessen in der Runde. Schön, dass Sie es geschafft haben, Herr Jessen. Wir sind schon mittendrin, haben schon ganz viele Fragen geklärt, zu wer kann es bekommen, wie findet man die richtigen Patienten, wie kann man ausschließen, dass keine falschen Patienten das Medikament erhalten. Zu Nebenwirkungen haben wir gesprochen, beziehungsweise sind wir da gerade mittendrin. Und da gibt es auch noch eine Anschlussfrage. Und zwar, das ARIA-Risiko scheint bei APOE4 besonders hoch zu sein. Hängt das mit der Menge des angehäuften Beta-Amyloids zusammen? Und wäre eine Amyloidlast ein Risikofaktor für die Gabe von Lecanemab? Genau, wer will da anschließen? Vielleicht für Sie, Herr Jessen, auch noch zur Info. Im Hintergrund ist auch noch Frau Bürger von der Gedächtnisambulanz in München. Die ist nicht zu sehen, aber ist auch da.
Hallo Frank.
Also klar ist auf jeden Fall, dass Betroffene, die zwei Kopien des Alzheimer-Risikogens APOE4 haben, besonderes hohes Risiko für ARIAs haben, also auch für Blutungen haben. Und es gibt durchaus Argumente, die dafür sprechen, diese Personen auszuschließen von der Antikörpertherapie. Aber das erfordert natürlich, dass man bei allen möglicherweise in Frage kommenden Personen eine genetische Testung machen müsste. Das würde die Kosten der Diagnostik nochmal erhöhen. Also das ist schon nicht ganz unproblematisch. Vielleicht kann Herr Jessen dazu was sagen.
Ja, ich sage gerne was dazu. Ich muss mich zunächst mal entschuldigen, dass ich zu spät komme. Das gab bei mir, das ist ja auf meinen Organisations, das ist mein Organisationsverschulden. Aber ich hoffe, ich kann trotzdem noch etwas beitragen. APOE4 tatsächlich so bei den Homozygoten, was ja in der Gesamtbevölkerung nur 1 bis 2% der Bevölkerung ist, allerdings angereichert bei Alzheimer-Patienten wahrscheinlich so um die 10%. Ist ein bis zu 40, also ist die ARIA-Häufigkeit bis zu 40%. In Klammern, 60% dieser Patienten kriegen keine ARIA. Ein anderer Aspekt ist noch, der bei den APOE4-Homozygoten der Fall ist, ist es vielleicht zumindest in Subanalysen, wobei man sagen muss, dass für diese Subanalysen diese Studien nicht richtig gemacht wurden, aber so explorative Subanalysen, dass da die Medikation auch schlechter wirkt. Das heißt, das Risiko, das Verhältnis zwischen potenziellem Nutzen und potenziellem Risiko ist bei den APOE4-Trägern deutlich ungünstiger als bei Nicht-APOE4-Trägern oder bei den heterozygoten APOE4-Trägern, die ja eine große Gruppe der Alzheimer-Patienten ausmachen. Die haben wahrscheinlich eine ähnliche Wirkung, aber auch ein etwas erhöhtes Risiko für ARIA, aber nicht ganz so hoch wie die APOE4-Träger. Was ich höre aus den USA ist, dass manche Zentren APOE4-Träger gar nicht behandeln. Das ist natürlich grundsätzlich immer auch damit verbunden, dass Patienten, die davon profitieren könnten, auch nicht behandelt werden. Also das ist natürlich auch ein ethisches Dilemma in beide Richtungen. Es gibt jetzt für Deutschland ja noch keinen Konsens, aber wahrscheinlich, was ich so aus Kreisen höre, die sich mehr damit beschäftigen, ist es in Deutschland wahrscheinlich eher so, dass man versucht, einen möglichst guten Informed Consent herzustellen und über die Risiken und Nutzen möglichst gut aufzuklären und dann letztendlich versuchen, mit dem Patienten zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. Die APOE-Testung selber ist im Moment keine Krankenkassenleistung. Die kostet so ungefähr 100, 150 Euro. Einmalig. Ich würde immer gerne haben wollen, wenn ich diese Medikation anwenden würde, dass man den APOE-Genotyp kennt. Ob das verpflichtend ist für die Therapieindikation, oder verpflichtend sein wird, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, aber es wäre stark anzuraten.
Frau Bürger?
Ja, wir hatten ja vorhin schon das Thema Therapiebeendigung letztlich, dass also dann bestimmte Themen offen sind. Und mein Wunsch ist, dass wir so wie in den USA doch relativ klare Kriterien haben, auf die wir uns verständigen, die Fachleute dann eben auch publizieren, weil ich es schwierig finde, dass der einzelne Arzt dann mit einer Reihe von Entscheidungen, die diese komplexe Therapie mit sich bringt, letztlich auf sich gestellt ist. Das halte ich gerade, wenn die Therapie beginnt, halte ich das für nachteilig. Und natürlich müssen die Patienten gut aufgeklärt werden und man muss zu einer Entscheidung kommen. Aber ich glaube, dass es für die Kollegen tatsächlich doch relativ umfangreiche und eindeutige Hinweise und Empfehlungen geben sollte, um sie da nicht alleine zu lassen.
Ja, ich denke, das, was Frau Bürger sagt, ist extrem wichtig. Ich meine, wir haben ja die gemeinsame S3-Leitlinie zum Thema Demenz von der DGPPN und der DGN. Und natürlich wird, sobald die Zulassung erfolgt für die monoklonalen Antikörper, werden die dort eingearbeitet werden. Und ich fürchte auch tatsächlich, dass im Beipackzettel zu der Substanz, den kennen wir ja noch nicht, da eben uns nicht so viel Hilfestellung gegeben wird. Also ich glaube auch, dass sowas wie ApoE und sowas da gar nicht richtig zur Sprache kommt. Das müssen wir als Fachleute tatsächlich unseren Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, in den Ambulanzen an die Hand geben, damit die die richtigen Entscheidungen fällen. Und ich darf vielleicht noch ein ganz anderes Risiko aus neurologischer Sicht ansprechen. Die wissen, dass eine der häufigsten Erkrankungen im höheren Lebensalter der Schlaganfall ist. Und die Beim Schlaganfall, das wissen inzwischen auch zum Glück alle, kommt es auf die Zeit an. Das heißt, man muss so schnell wie möglich, wenn ein Schlaganfall auftritt, das verstopfte Gefäß wieder eröffnen. Das macht man bei den allermeisten Patientinnen und Patienten dadurch, dass man eine sogenannte Lyse durchführt. Das heißt, man spritzt ein Medikament, was das Gerinnsel auflöst. Eine solche Lysetherapie darf man nicht durchführen, wenn ein Betroffener mit Lecanemab behandelt wird, wegen des dann deutlich erhöhten Blutungsrisikos. Da gibt es inzwischen auch publizierte Beispiele. Das heißt, wir müssen auch im Vorfeld schon klären, wie hoch das Schlaganfallrisiko bei Menschen ist, die diese Therapie haben wollen, und müssen auch dafür Kriterien entwickeln, bei wem man dann lieber auf das Lecanemab verzichtet, um nicht diese oft lebensrettende Therapie beim Schlaganfall nicht verbaut zu haben. Also da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Entscheidungen im Vorfeld zu treffen, wo eben Psychiater und Neurologen eng zusammen einen Expertenkonsens finden müssen.
Vielleicht dazu noch, es gibt ja zum Glück, finde ich, sehr elaborierte Vorarbeiten dazu aus den USA. Es gibt diese Arbeitsgruppe um Jeff Cummings, die immer sehr, sehr zeitaktuell sogenannte Appropriate Use Recommendations publizieren zu den einzelnen Substanzen, wo also wirklich im Detail Ausschlusskriterien, Einschlusskriterien, Risiken, wie wird's appliziert, was macht man bei Nebenwirkungen, wirklich im Detail das ausformuliert ist, viel, viel tiefer gehen als die Fachinformation, sehr stark an den klinischen Studien orientiert und alles, was man bisher so weiß. Und die werden also regelmäßig aktualisiert. Und ich meine nicht, dass man das jetzt eins zu eins genau für Deutschland auch übernehmen muss, aber das ist zumindest ein sehr gutes Arbeitspapier, auf dessen Grundlage man wirklich auch solche Appropriate Use Recommendations für Deutschland entwickeln kann. Und die braucht man auch, weil, genau wie Herr Berlet sagte, die Fachinformation, die wird natürlich da viel zu unkonkret sein. Das denke ich auch.
Gut, ich möchte noch zwei ganz kurze Fragen machen. Wir kommen mich schon dem Ende entgegen. Wir haben nur noch wenige Minuten. Tatsächlich wirklich eine kurze Antwort, dann, damit die geklärt sind. Dann komme ich zur Abschlussfrage. Herr Jessen, da habe ich auch auf Sie gewartet. Bei der Früherkennung ging es auch um die Frage der Bluttests. Und hier fragt ein Kollege, wie lange schätzen Sie, wird es dauern, bis die ersten validen Bluttests als Bio mit Biomarkern auf den Markt kommen?
Also valide und brauchbar gibt es im Moment einen Kandidaten, das ist das Phosphor-Tau-217. Das scheint ein robuster, erstaunlich robuster Marker tatsächlich für Amyloid-Pathologie im Blut zu sein. Alle Studien, die mit diesem Marker durchgeführt werden, zeigen sehr hohe diagnostische Genauigkeit. Erstaunlich. Im Moment laufen auch Studien in der Real World, also Hausarzt-Sample, versorgungsnahe Sample. Und da wird es so, schlägt man so eine Dreistufigkeit vor, weil es gibt dann ganz klar negative Fälle, ganz klar positive Fälle, wo man schon alleine mit hoher Sicherheit, mit einer über 95-prozentigen Sicherheit basierend auf dem Blutbiomarker sagen kann, ob jemand Alzheimer hat oder nicht. Und dann gibt es die sogenannte Intermediate oder Gray Zone. Das sind also Patienten, die sich so um den Cutoff herum bewegen. Und da empfiehlt man dann die klassischen Biomarker Liquor oder PET. Wann wird das am Markt sein? In den nächsten Jahren? Ich kann jetzt nicht genau sagen, wann. Das hängt mit vielen Dingen zusammen, aber die Zeit ist nicht mehr fern, bis wir diesen einen Blutmarker haben. Es gibt sehr, sehr viele andere Blutmarker, die eignen sich für alles Mögliche, aber wahrscheinlich noch nicht oder vielleicht grundsätzlich nicht für eine Diagnostik in der Versorgung. Da scheint aber dieses Phosphatau 217 tatsächlich eine ungewöhnliche Performance zu haben, was auch verschiedene unabhängige Gruppen immer wieder zeigen, was also nicht nur ein singuläres Finding ist. Und basierend darauf kann ich mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren tatsächlich einen Blutmarker, zumindest für diese eben beschriebene Anwendung haben.
Gut. Und noch eine etwas speziellere Frage. Ich weiß nicht, ob Sie darauf antworten können. Werden Menschen mit Down-Syndrom in Deutschland auch die Antikörper erhalten? Und wenn ja, wann? Wenn ja, könnte das auch problematisch sein? Steht da was im Wege? Kann dazu, ja, Herr Jessen.
Also es gibt dazu überhaupt keine Studie. Insofern wäre das natürlich, da Patienten mit Down-Syndrom, Menschen mit Down-Syndrom entwickeln eine Alzheimer-Krankheit aus genetischen Gründen. Grundsätzlich ist das natürlich eine spannende Frage. Es gibt keinerlei Studie dazu. Es wäre also eine Behandlung im studienfreien Feld, was nicht verboten ist in Deutschland, aber es gibt halt auch keine Daten, weder Wirksamkeits- noch Sicherheitsdaten dazu.
Gut, dann würde ich gerne zur Abschlussrunde kommen. Wie Sie gerade vielleicht auch schon in Regieanweisung gesehen haben, vermutlich wird es diese Woche bei der EMA noch nicht zu einer Entscheidung kommen. Vielleicht dann in der nächsten Runde, in den nächsten Monat. Dennoch kann es sein, dass wenn der Antikörper in Deutschland selbst bei einer Zulassung vielleicht kommt, der erstmal nicht in klinischen Einsatz, weil doch noch zu viele Fragen zur Kostenübernahme nicht geklärt sind. Wie sehen Sie das? Wenn es zu einer Zulassung kommt, kommt dann der Antikörper auch in Deutschland relativ zügig in Einsatz oder eigentlich nicht, weil doch noch zu viele Fragen im Raum stehen? Oder wann können Sie sich das vorstellen? Wann sehen Sie das? Ich fange mal an mit Frau Bürger.
Also wenn die Substanz zugelassen ist, dann dauert es natürlich ein paar Monate, bis man tatsächlich potenziell das Fläschchen in der Hand hält, weil das muss auch erstmal produziert werden. Also von daher kann das dann nicht morgen gleich losgehen. Ich denke aber, dass all die Punkte, die wir hier aufgezeigt haben, auch verdeutlichen, dass da im Vorfeld doch einiges zu klären ist. Und Sie müssen ja auch bedenken, wenn da vorgeprescht wird und all die Dinge, die wir besprochen haben, nicht bedacht werden und dann möglicherweise eben doch irgendetwas passiert, dass dann so eine potenziell hilfreiche und segensreiche Substanz auch verbrannt werden kann. Und das möchten wir ja alle nicht. Also wir möchten ja, dass es wirklich so eingesetzt wird, wie es aus, sich aus den Studien ergibt, dass alle Sicherheitsaspekte auch berücksichtigt werden. Und deswegen denke ich, muss das in den Fachgesellschaften tatsächlich und auch eben unter den Experten, muss man dann gemeinsam Schritt für Schritt vorgehen. Und ich würde dann nicht sagen, so jetzt legen wir mal los, sondern das würde ich immer in Rücksprache mit der Community weiter planen und natürlich auch mit dem Klinikum, weil diese ganzen Kostenaspekte, das muss ja klinikumsseitig dann auch abgedeckt sein.
Wie sehen das die anderen bei einer Zulassung? Wie schnell wird es zu einer Einführung des Antikörpers oder zu einer Anwendung tatsächlich kommen, Herr Berlet? Wie sehen Sie das?
Ja, also ich denke, ich kann da Frau Bürger nur beipflichten. Man wird unbedingt abwarten müssen, dass auch die nötigen Strukturen wirklich vorliegen, um diejenigen, die profitieren können, zu identifizieren und auch adäquat überwachen zu können. Wir sind da, wenn man so will, in den Startlöchern. Wir müssen als wissenschaftliche Fachgesellschaften die Appropriate Use Criteria, wie Herr Jessen eben gesagt hat, formulieren. Das können wir jetzt schon machen. Wir brauchen aber die Gesundheitspolitik und die Kostenträger, um tatsächlich die Finanzierung zu gewährleisten, die erforderlich ist, um die richtige Diagnostik durchzuführen. Aber eins möchte ich noch sozusagen neben Ihrer Frage dazu sagen. Wir haben gesagt, man kann durch den Antikörper etwa um 30% den Verlauf verlangsamen. Das heißt, wir haben einen Effekt, aber denselben Prozentsatz, nämlich auch 30%, kann man erreichen durch eine Änderung der Lebensführung. Und ich wäre sehr dankbar, wenn auch seitens der Presse darauf hingewiesen wird, dass durch Umstellungen der Lebensführung, sprich Ernährung, Bewegung, Behandlung von Risikofaktoren, praktisch dasselbe zu erreichen ist wie durch den Einsatz des monoklonalen Antikörpers. Und das sollte jeder auch jetzt schon tun, völlig unabhängig davon, ob er ApoE-Merkmalsträger ist oder welche Form der kognitiven Einschränkung er hat.
Herr Jessen, was möchten Sie zum Abschluss noch sagen?
Ich glaube, da muss man zwei Sachen sehen. Also ich glaube, es wird relativ schnell verfügbar sein, weil die Firmen das ja schon auch in dem Sinne in der Produktion haben. Es ist ja Lecanemab in USA, China und Japan zugelassen. Also die Produktion laufen ja. Es wird schnell verfügbar sein. Wir wünschen uns alles, dass es eine kontrollierte, verantwortungsbewusste Einführung gibt und die wird es sicherlich an den Expertenzentren auch geben. Es wird aber auch einen anderen Bereich geben, der zeichnet sich ja jetzt schon ab über Reimporte durch die USA, dass es halt in der Breite auch überall dann an der einen oder anderen Stelle angeboten wird. Nach dem Verständnis der Gesetzeslage müssen die Kassen die Kosten im ersten Jahr während des Amnok-Verfahrens übernehmen. Und dann kommt natürlich in Deutschland, also die Zusatzkosten natürlich nicht, wie man das dann regelt intern in den Krankenhäusern, muss man sehen. Aber andere Bereiche wie Onkologie und so arbeiten auch mit ambulanten Infusionstherapien und können das irgendwo auch kostenmäßig darstellen. Und dann kommt ja das Amnok-Verfahren. Und das Amnok-Verfahren ist ja auch im Ausgang völlig offen, meiner Meinung nach, dann in Deutschland zu diesen Therapien, weil nicht so richtig geklärt ist, was ist die Standardvergleichstherapie. Also ich glaube, die Einführung wird schnell kommen, die Verfügbarkeit wird schnell sein, glaube ich. Wie schnell man es dann einsetzt und umsetzt, verantwortungsbewusst, ist eine andere Frage. Es wird aber in vielen Bereichen einfach sofort gegeben werden, weil der Druck von Patienten hoch ist. Viele sagen auch, ich zahle das sofort selber aus eigener Tasche. Ich habe jede Woche einen Patienten, der mir das sagt. Patienten, die fahren in die USA, lassen sich dort behandeln. Und dann, wie gesagt, das Amnok-Verfahren ist ja dann die große Frage, wie das dann ausgeht. Also das erste Jahr ja, und wie es nach dem ersten Jahr weitergeht, ist dann nochmal eine offene Frage.
Vielleicht
Wunderbar.
da eine kleine Ergänzung, das ist nur noch ein halbes Jahr.
Ein
Das wurde
halbes Jahr,
geändert.
richtig. Du hast völlig recht, Katharina, ein halbes Jahr. Was natürlich so eine Therapie auch komisch macht, wenn man sie einleiten würde und nach einem halben Jahr auf einmal keine Kostenerstattung mehr bekäme, wäre natürlich auch eine komische Sache, ja.
Gut, ich sehe, da bleiben noch ein paar Fragezeichen offen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich danke auch den Kolleginnen und Kollegen für Ihre Fragen. Wie gewohnt werden Sie das Video und ein Transkript relativ bald bei uns finden und können auch jetzt schon ein maschinell angefertigtes Transkript bei uns erfragen unter redaktion@sciencemediacenter.de. Ich danke Ihnen sehr allen für Ihre Teilnahme und für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Nachmittag.
Danke für die Einladung.
Danke auch
Tschüss,
wieder.
alles Gute.
Wiederschauen.
Tschüss.
Danke, tschüss.